Das Thema heißt, wenn Gott schweigt. Punkt, Punkt, Punkt. Diejenigen, die es gelesen haben, jeder hat bestimmt dann eine Antwort drauf gehabt oder den Satz vervollständigt. Und so möchte ich direkt interaktiv steigen. Was habt ihr euch heute Morgen oder gestern gedacht, als ihr das gelesen habt? Ruft einfach rein. Wenn Gott schweigt, dann, oder was ihr gedacht habt? Warten. Wenn Gott schweigt, dann prüft er uns. Warum schweigt Gott? Auch wenn Gott schweigt, liebt er trotzdem. Und auf diese Aussage möchte ich euch heute eine Frage stellen. Wenn Gott schweigt, was tue ich? Und anhand der Bibel werden wir einige Antworten finden, was wir tun können. Ich brauche kurz den Präsenter, der ist hier, genau. Das letzte Buch der Bibel. Alle, die die Bibel mithaben, die können jetzt Maleachi 3, Vers 23 und 24 mitlesen. Maleachi 3, 23 und 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Der letzte Prophet hat eine Verheißung dem Volk Israel gegeben. Ich sende euch einen Propheten Elia. Wer ist dieser Elia? Und dann wird das Alte Testament geschlossen und Gott schweigt 400 Jahre. Eine Generation nach der anderen. Der Prophet sagt, ich sende euch einen Elia. Und Gott schweigt? 400 Jahre? Der Glaube wurde von Generation zu Generation überliefert. Der erste Tempel wurde gebaut von Salomo, wurde zerstört. Esra und Nehemiah haben den wieder aufgebaut. Auch der wurde zerstört. Dann kommt das Volk Israel unter die römische Sklavenschaft. Die Römer regieren das Land jetzt. Eine Generation nach der anderen. Und Gott schweigt. Und Gott schweigt. Kein Wort. Und Gott schweigt. Wenn wir die ersten fünf Bücher Mose lesen, dann wissen die, wie die im Tempel dienen mussten. Welche Aufgabe die Leviten hatten, welche Aufgaben die Priester hatten und auch die Hohepriester. Sie gehen in das Allerheiligste und Gott schweigt. Gott spricht nicht. Der König Herodes. Wer kennt den König Herodes? Alle, die die Weihnachtsgeschichte schon mal gehört haben, müssen sich jetzt melden. Ihr seid ja nicht das erste Mal hier. War das ein guter König? Deine Meinung? Nein. Also wir kennen, die meisten kennen, es war ein Kindermörder, ja, von Bethlehem. Auch wenn bis heute die Archäologen es bestreiten, dass er an dem Tod von den Kindern in Bethlehem verantwortlich ist. Die sagen, es war nicht so. Die glauben dem Wort Gottes nicht. Da steht es ganz klar geschrieben, dass er das veranlasst hat. Aber er hat auch viele gute Dinge gemacht. Er hat den Tempel wieder für die Juden aufgebaut. Er hat gesagt, ich akzeptiere eure Religion, euren Glauben und so könnt ihr in dem Tempel Gott dienen. Er hatte auch so einen Bauwerkswahnsinn. Er hat sich einen Palast gebaut. Heute nennt man das Masada, das 600 Meter über dem Toten Meer steht. Unerklimmbar, unerreichbar für die Feinde. Er regiert in Israel, aber er ist gar kein Jude. Er kommt nicht von dem Stamm der Leviten. Aber er akzeptiert das und das war das Gute an ihm. Er hat den Dienst der Juden akzeptiert, den Tempeldienst, und hat gesagt, ich baue euch einen Tempel, der noch größer ist. Er hat ihn einen Tempel gebaut, wo die Juden ihren Glauben frei leben konnten. Hier in der Mitte sehen wir, wo das große Brandopfer dargebracht wurde. Und alle, die sich damit ein bisschen mehr befassen möchten, können gerne die 5 Bücher Mose lesen. Dritte Buch Mose wird ganz genau beschrieben, wie so ein Brandopfer stattfinden musste. Jetzt dienen die Israelis Gott, aber Gott schweigt, Gott spricht zu denen nicht. Sie werden unter die römische Sklavenschaft sogar gezwungen und müssen Steuern zahlen. So viel Steuern, dass dieser wahnsinnige, irrsinnige König Herodes so viel Geld hat, dass sogar in seiner Zeit zweimal die Steuern komplett unterlassen wurden. Die waren so arm, dass sie nichts mehr hatten. Er hat so viel Steuern eingetrieben, dass sie nicht mehr was zum Leben mehr hatten. Und dadurch baute er sich seine großen Paläste. Kann ich hier mit dem Präsenter zurückgehen? Also. Wir sehen, rechts an dem Bild ist sein Palast, das heutige Masada. Er war der erste König, der das geschafft hat, Thermen sich aufzubauen, Warmwasserquellen da oben, wo die seine Besucher, seine Mitarbeiter oder seine Sklaven, wenn die ihn dann betreut haben, dann konnte er in diesem warmen Wasser baden. Dieser König Herodes hatte 5 Frauen. Die erste Frau hat ihm nicht mehr gefallen, hat er die zweite genommen. Mit ihr hat er Kinder gehabt und die wurden erwachsen und dann hat er sich bedrängt gefühlt, hat er Angst um seinen Thron gehabt, hat er sie in seinen Palast geladen, zu seinen Thermen und hat sie ertränkt. Seine eigenen Söhne. So machtgierig war dieser König. Aus dieser Perspektive war das ein grausamer König. Seine eigenen Kinder hat er ermordet. Und unter dieser Sklaverei von den Römern dient das Volk Israel seinem Gott. Gott schweigt und sie dienen. Gott schweigt und die Leviten singen im Tempel. Und dann kommen wir zu unserem Predigttext aus Lukas. Letzte Woche hat der Danny uns eine perfekte Vorlage gegeben. Der hat die ersten 4 Verse uns erklärt, dass Lukas ins Detail geht, dass er uns viele Dinge als Arzt genau detailliert und gut beschreibt. Und es wäre doch kein Gottesdienst, wenn wir nicht das Wort Gottes hier lesen würden, oder? Wozu sind wir gekommen? Es sind 20 Verse. Aber die möchte ich uns vor Augen führen, weil die sehr wichtig sind. Weil wir hier im Gotteshaus sind und hier muss das Wort Gottes gelesen werden. Kannst du mir das Fläschchen bringen? Das ist in der Tasche. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, das war Herodes der Große, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abaja gehörte. Seine Frau stammte, wie er, aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach dem für das Priesteramt geltende Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in dem Tempel des Herrn zu gehen und auch das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Das Rauchopfer, was war das? Es wurde Kohle in einer Schale und dann wurde Weihrauchtropfen draufgesprengt und dann roch es in dem ganzen Zimmer. Also es war ein Vorzimmer vor dem Allerheiligsten. Der Zacharias, der war ein Priester, der war nicht der Hohepriester, der nur einmal im Jahr in das Allerheiligste durfte. In dem Vorzimmer vor dem Allerheiligsten, da dienten die das ganze Jahr. Und da war, ich habe das mal so ein bisschen mitgebracht hier, dann wurden so Weihrauchtropfen, vielleicht werdet ihr das gleich ein bisschen riechen hier, das verteilt sich eigentlich ganz gut. So sah das aus. Da wurden so Weihrauchtränen vom Baum abgeschält und das hat der Priester dann auf die Kohle drauf und dann roch es im ganzen Zimmer. Es war so stark, dieser Weihrauch war so stark, dass man gar nichts mehr sehen konnte in dem Zimmer. Und Zacharias war so ein Priester, der dem Herrn diente. Gott schweigt und Zacharias dient dem Herrn. Gott spricht kein Wort. 400 Jahre und über Generationen gehen die Priester in den Tempel und bringen Gott in Dienst. Die Anbetung. Sie beten Gott an. Sie glauben, Gott, du wirst diesen verheißenen Messias senden, der uns vor dem bösen König Herodes, vor diesen Römern befreien wird. Sie glauben das. Und sie gehen und dienen. Die erste Anwendung an mich, an dich. Vielleicht schweigt Gott gerade in deinem Leben. Und du betest schon jahrelang, Herr, rette meinen Sohn, meine Tochter. Herr, greif in meine Ehe ein. Du siehst, dass mein Mann, dass meine Frau nicht in die Gemeinde gehen wollen. Und du betest und du betest und du verzweifelst. Hier, Zacharias bringt uns ein Beispiel. Über Generationen dient er Gott und betet. Bete weiter. Vielleicht wirst du es gar nicht erleben, dass dein Gebet erhört wird. Aber es wird auf solchen Weihrauchschalen aufbewahrt. Die erste Parallelstelle schlagen wir mal auf. Offenbarung Kapitel 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm, also vor Jesus, er ist das Lamm, nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Was haben die Jesus hier gebracht? Ein Räucherwerk. Sie fielen vor Jesus nieder. Und jetzt kommt die wichtigste Aussage. Das sind die Gebete der Heiligen. Diese Gebete der Heiligen, die werden auf diesen Räucherschalen aufbewahrt. Jungs, riecht ihr das schon so ein bisschen? Kommt schon gut an, ne? Wir kommen nachher noch ein bisschen ins Detail, was das genau ist, diese Weihrauchtränen. Es reicht, also wem es nicht genug ist, der kann gerne hier vorbeikommen. Das war auch meine Absicht, dass das auch hier ankommt. Wenn Gott in deinem Leben schweigt, bete weiter. Dein Gebet wird auf dieser Räucherschale aufbewahrt. Und eines Tages, am jüngsten Tag, wird dein Gebet vor Jesus gebracht. Auf diesem Räucheraltar, in dieser Räucherschale. Wenn Gott in deinem Leben schweigt, bete weiter. Vers 9 nochmal. Wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los, das bestimmt, in dem Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Wir können uns jetzt alles so ein bisschen vorstellen, wie das gemacht wurde. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Nun, meine nächsten 20 Minuten noch werde ich hier predigen. Wer möchte gerne hier vorne einfach stehen und warten, bis die Predigt zu Ende ist? Gibt es Freiwillige? Kommt nach vorne. Sam? Doch nicht? Habe ich mir schon gedacht. Einfach stehen und warten. Hey, das ist eine mega Anwendung auf mein Leben und auf dein Leben. Wenn meine Frau in der Gemeinde dient, der Familie dient, dann stehe ich dahinter und unterstütze sie und lasse sie dienen. Ich lese nochmal den Vers 10. Während der Zeit, in der Zacharias, also in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen, wartete und betete. Hey, stehst du im Gebet hinter dem Dienst der Ältesten, hinter dem Dienst von den Teenie-Leitern, hinter dem Dienst der Jugendleitung, hinter dem Kochteam, stehst du im Gebet dahinter? Lass uns mal hier diese Anwendung zu Herzen packen. Sagen, hey, das möchte ich in meinem Leben jetzt ändern. Das ganze Volk stand draußen im Vorhof des Tempels oder sogar vor dem Tempel und wartete, solange Zacharias da drin am Dienen war und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht fürchten. Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Zacharias bringt gerade dieses Rauchopfer da vor Gott und da erscheint ein Engel. Plötzlich, nach 400 Jahren, der erste Satz, den Gott zu dem Volk spricht, ist an Zacharias. Plötzlich spricht Gott wieder, nach 400 Jahren. Zacharias, dein Gebet ist erhört. Vielleicht denkst du auch schon, ich bete jetzt schon 6 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre für meinen Arbeitskollegen, der mir einfach auf den Senkel geht, für meine Ehe, die gescheitert ist. Und du kommst dahin und sagst, Gott, rette meine Kinder, rette meine Ehe. Und Gott schweigt. Über Generationen. Und Gott schweigt. Ich möchte dir heute etwas mitgeben. Gib nicht auf. Bete weiter zum Herrn. Gott ist kein Wunschautomat. Gott ist auch keine Feuerwehr, der kommt, wenn es brennt und sagt, jetzt brauchst du mich, jetzt komme ich. Gott hat einen Plan. Gott schweigt 400 Jahre, weil der Prophet Daniel es vorausgesagt hat, dass Gott schweigen wird. Es wird eine Zeit kommen, wo Gott nicht sprechen wird. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, wann der Messias kommt. Und es wird einen Menschen geben, einen Johannes geben. Ein Elia, eine Figur von Elia. Nicht, dass Elia nochmal auferweckt wird, sondern eine Figur. Der Prophet Elia. Das war der Johannes. Darum hat Zacharias und Elisabeth gebetet. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird kein Wein und kein starkes Getränk zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zurückführen, das für ihn bereit ist. Liebe Eltern, wenn ihr eine Erscheinung hättet von einem Engel und die euch sagen würden, ihr werdet einen Sohn bekommen mit dieser Verheißung. Er wird die Eltern mit den Kindern wieder zusammenführen. Er wird das Volk wieder verändern. Die werden wieder gehorsam sein. Er wird sie zum Herrn führen. Er wird erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Was würdet ihr sagen? Wir würden erschrecken vielleicht auch. Das passt gerade. Hier sehen wir die Dreieinigkeit Gottes. Es gibt Glaubensrichtungen, die sagen, dass Gott nicht Heiliger Geist ist, dass Gott nicht Jesus ist, dass Jesus nicht Gott ist. Wir finden im Alten Testament Gottes Geist und hier, bevor der Heilige Geist auf die Jünger kam, haben wir die Prophezeiung, dass Johannes volles Geistes sein wird. Hier sehen wir diese Dreieinigkeit Gottes. Er wird dem Herrn, er wird Jesus diesen Weg vorbereiten. Du wirst dich nicht nur freuen über seine Geburt, sondern dieser Johannes wird groß sein in den Augen des Herrn. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin vor ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Ein Priester, der dem Herrn dient im Tempel, der Gott anbetet, der jahrelang um eine Sache bittet. Gott, ich will Kinder haben. Und geht wieder in den Tempel und dient dem Herrn. Wie oft das war, wissen wir nicht. Kommen wir gleich drauf noch zu sprechen. Wie oft er im Tempel gewesen ist. Vielleicht war es auch nur einmal gewesen. Er dient dem Herrn. Wir hörten am Anfang, dass er treu. Die Luther-Übersetzung sagt, er ist gottesfürchtig mit seiner Frau. Hier in der NGÜ haben wir gelesen, untadelig. Ein gottesfürchtiger Mann, ein Priester, der ungläubig ist. Hey, bist du vielleicht auch ein Christ? Schon lange im Glauben, aber glaubst selber nicht deinen Worten. Du bittest um etwas, glaubst daran nicht. Vers 20. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Ein ungläubiger Priester, Vielleicht ist das aus Gewohnheit gewesen, dass irgendwann, vielleicht kommt das tausendjährige Reich, vielleicht kommt irgendwann der Messias, aber nicht jetzt. Und so wurde es übergeben. Und der Zacharias dient, glaubt der Tora, dem Talmud, die lesen die Schriften, das Alte Testament, sie glauben, aber können sich das gar nicht vorstellen. Menschlich gesehen ist das ganz normal. Hey, vielleicht bittest du um eine Sache bei Gott und kannst es dir gar nicht mehr vorstellen, dass das eintreffen wird. Er glaubte und das Volk wartete immer noch draußen. Hey Kinder, ihr wolltet vorhin hier draußen vor der Bühne vielleicht warten. Ihr würdet immer noch stehen oder würdet ihr vielleicht ungeduldig sein. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Wenn Gott etwas Neues beginnt, dann knüpft er an das Alte an. Er wirft den Tempeldienst nicht komplett weg. Diese Dienste, die er dem Volk verordnet hat, er kommt in den Tempel nach 400 Jahren durch den Engel Gabriel, einer von 2 Engeln, die mit Namen im ganzen Neuen Testament genannt werden. Wer kennt den 2. Engel? Michael, richtig. Gabriel und Michael werden mit Namen genannt, als Engel. Und weil das so ein wichtiger Dienst vor Gott war, kam er in das Heiligtum und sprach zu Zacharias. Und interessant ist, wenn wir Lukas, das letzte Kapitel, aufschlagen, die letzten Verse, Lukas, Kapitel 24, Vers 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten wohin zurück? Sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Also wieder in den Tempel zurück, in das Heiligtum, kehrten die Jünger nach der Himmelfahrt zurück. Haben da Gott angebetet und dann gingen sie in die Welt hinaus. Wisst ihr, was der Name Zacharias bedeutet? Oder Elisabeth? Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Und Elisabeth, Gottes Versprechen. Ich glaube, dass sie damals sich gar nicht so bewusst waren, was der Name bedeutet. Aber Gott erinnert sich an sein Versprechen. Klammer dich an das Wort Gottes. Gott erinnert sich daran. Wenn er was versprochen hat, wird er das erfüllen, weil er Gott ist. Auch wenn es über Generationen dauert. Gott erinnert sich an sein Versprechen. Zacharias war so erschrocken und in diesem Dialog mit dem Engel verstummte er. Er bat um ein Zeichen und der Engel sagte, ich gebe dir ein Zeichen. Du wirst stumm sein. Aber Gottes Plan, weil Gottes verheißen wird, dass er einen Elia senden wird, wird in Erfüllung gehen. Zacharias diente in dem Tempel. Hier ist noch ein Bild, wie dieser Weihrauchbaum aussieht. Und das zweite Bild ist diese Weihrauchtropfen. Ja? Manchmal kommt dieser Harz, das ist so ein Harz, aus der Baumrinde heraus und dann sieht es aus wie so Tropfen. Dann kann man das abschneiden. Oder man nimmt ein Messer und schnitzt so am Baum und dann tränt der Baum. Dann sagt man dazu Weihrauchtränen. Die wurden aufgesammelt, wurden manchmal auch gekocht. Also gibt es verschiedene Herstellverfahren in verschiedenen Formen. Und dann wurden die auf dieses Räucheraltar gebracht. Vielleicht wird es an der Zeit, dass du eine Weihrauchträne, dass du deine Träne dem Herrn bringst. Vielleicht ist heute die Möglichkeit, dass du dich neu orientierst und deinen Fokus neu setzt und sagst, Herr, ich habe keine Träne dir gebracht. Ich bete nicht mehr an dich. Ich glaube nicht mehr meinen Gebeten. Und wir möchten uns heute vielleicht neu fokussieren. Gott hat einen Plan mit dir, wie mit Zacharias damals. Hier können wir sehen, dass zur damaligen Zeit 18.000 Priester lebten. Von diesen 18.000 Priester waren 42 Familien, die in 24 Ordnungen eingeteilt waren. Und diese 24 Ordnungen waren nochmal 750 Priester pro Ordnung. Dann war es per Losverfahren, wurden von diesen 750 Priester, wurde 14 Priester gezogen. Für Zacharias hat das bedeutet, einmal im Jahr eine 1,8% Chance in das Heiligtum zu gehen und da das Rauchopfer darzubringen. Dieser Dienst hat 14 Tage angedauert. 1,8% Chance für einen Priester von 18.000. Und das Los traf Zacharias und Gott sagt, jetzt wird das Los Zacharias treffen und du gehst in den Tempel. Du wartest vielleicht schon so lange und ich werde mich dir offenbaren. Du bist heute hier im Gottesdienst und das Los hat dich getroffen. Du hast das Wort Gottes gehört und vielleicht schweigt Gott gerade in deinem Leben, in deiner Situation und du bittest schon so lange um Befreiung. Herr, befreie mich von dieser Sünde. Und da möchte ich dir etwas mitgeben. Wenn du meinst, dass Gott schweigt, dann bete. Entweder wird die Sünde dich vom Gebet abhalten oder das Gebet von der Sünde. Und diesen Satz möchte ich, dass du in die nächste Woche mit hineinnimmst. Entweder wird die Sünde dich vom Gebet abhalten oder das Gebet von der Sünde. Amen.